Hallo und herzlich willkommen zu unserem Seminar Der Ersehnte. Schön, dass ihr heute Abend da seid und schön, dass ihr jetzt live eingeschaltet habt auf www.joelmedia.de. Später das Video vielleicht anschaut. Wir sind heute immer noch in Johannes 7 und wir nähern uns dem Ende des Kapitels. Aber wir haben ein paar interessante Dinge noch zu entdecken und zu besprechen und ein paar Dinge, die uns hoffentlich auch trösten und stärken und auch gedanklich herausfordern, unserem Herrn und Meister Jesus noch genauer zu folgen. Und ich möchte euch einladen, wo es möglich ist, dass wir mit einem Gebet starten und dazu niederknien. Lieber Vater im Himmel, danke, dass wir dein Wort haben und dass du durch die Evangelien uns zeigst, wie Jesus gelebt hat, wie er gesprochen hat und dass wir von ihm lernen können und dass wir durch die Geschichten sehen, wie Menschen verschiedentlich auf Jesus reagiert haben. Herr, wir wünschen uns von ganzem Herzen, dass wir ihn noch besser kennenlernen, dass unser Herz ganz fest mit seinem Herzen verbunden ist, unser Denken sich nach seinem Wort orientiert und ausrichtet und dass ja, wir vor allem an ihn denken und dass wir in jeder Minute uns bewusst sind, dass er für uns da sein möchte. Lieber Vater, wir danken dir, dass wir in all dem dein Wirken erkennen können, deinen Charakter und dass in allem, was Jesus gesagt und getan hat, eigentlich du sichtbar wirst. Und so bitten wir dich, dass du uns jetzt durch deinen Heiligen Geist segnest, weil du es versprochen hast. Dafür danken wir dir im Namen Jesu. Amen. Schaut mit mir in Johannes Kapitel 7. Johannes Kapitel 7. Und dort lesen wir ab Vers 43. Ihr erinnert euch vielleicht noch ein bisschen, was wir das letzte Mal gesagt haben. Nachdem Jesus am letzten Tag des Festes, nicht wahr, des Laubhüttenfestes, diese beeindruckenden Worte gesagt hat. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen, nachdem er gesagt hat, wenn jemand dürstet, nicht wahr, der komme zu mir und trinke. Dass dort es verschiedene Meinungen gab, wie die Menschen jetzt darauf reagiert haben. Ab Vers 40 haben wir das gelesen. Was haben einige gesagt? Einige haben gesagt, Jesus ist ein Prophet, ja, haben gesagt, er ist der Prophet, der aus 5. Mose 18. Und andere haben gesagt, nein, er ist nicht der Prophet. Die haben etwas anderes gedacht, die haben gedacht, er ist der, das haben auch einige gedacht, genau. Aber hier in Johannes 7 haben einige gesagt, er ist der Prophet und andere haben gesagt, er ist der Christus. Weil Christus und der Prophet aus 5. Mose 18, das waren für sie zwei verschiedene Dinge. Und wer hatte recht von beiden? Beide hatten recht. Und dann gibt es noch eine Gruppe. Und was hat die gesagt? Die hat gesagt, der Messias kommt in Wirklichkeit woher? Aus Bethlehem, genau. Aus Bethlehem, denn es muss aus dem Samen David sein. Und hatten die recht? Die hatten auch recht. Wir haben also gesehen, es gab drei Gruppen, die alle auf eine Bibelstelle sich berufen haben und die alle drei recht hatten. Und trotzdem haben nur zwei Jesus angenommen und die dritte nicht. Und selbst die zwei, die Jesus angenommen haben, haben noch gedacht, dass sie unterschiedliche Positionen haben. Da sieht man also, wie sehr man auch sich irren kann, wenn man einen Bibelvers kennt und ihn richtig ausgelegt hat, wenn man nicht alles zusammennimmt. Und das Problem dieser Leute, die ihn dann abgelehnt haben, war ja nicht, dass sie die Bibel falsch ausgelegt haben, denn sie hatten ja recht mit dem, was sie gesagt haben. Micha sagt ja, der Messias kommt aus Bethlehem. Aber sie kannten erstens die Bibel auch nicht, oder erstens, was hätten sie eigentlich tun sollen? Sie hätten zu Jesus gehen sollen, hätten ihn fragen sollen, sag mal, wo bist du eigentlich geboren? Dann wäre ihr ganzes Missverständnis aufgelöst gewesen. Ja? Aber es ist leider heute auch so, dass Menschen einfach sich schnell ein Urteil bilden, nicht mehr nachfragen, nicht mehr wissen wollen, was wirklich wahr ist und dann mit der Bibel ihre Skepsis begründen wollen. Also das ist das eine, das ist das Wichtigste, sie hätten zu Jesus einfach ihn kennenlernen sollen. Und dann hätten sie gemerkt, dass Jesus der Messias ist. Und das andere ist, sie haben ja gesagt, der Messias kann nicht aus Galiläa kommen. Ja. Aber lagen sie da richtig? Hat die Bibel etwas, eine Verbindung zwischen Galiläa und dem Messias? Ganz genau. In Jesaja 8, nicht wahr, und dann 9, da wird von diesem, denn ein Kind ist uns geboren, beschrieben, das ist auch der kommende Messias, aber da wird ganz deutlich gesagt, dass in diesem Land der Finsternis, in Galiläa, in Sebulon, Naphtali, was ganz früh schon von den, als eines der ersten von den Assyrern weggenommen worden ist, dass dort das Licht scheinen würde. Das Volk, das im Finstern sitzt, hat ein helles Licht gesehen, ein großes Licht. Und das hätte ihn also zeigen können, der Messias ist zwar in Bethlehem geboren worden, aber er wird in Galiläa leuchten. Und so entsteht jetzt eine Spaltung. Schauen wir mal in Vers 43. Wer mag mal Vers 43 lesen? Johannes 7, Vers 43. Wer mag lesen? Vers 43. Genau. Es gibt eine Spaltung. Sind Spaltungen gut oder schlecht? Spaltungen sind eigentlich schlecht. Spaltungen kommen nicht von Gott, oder? Im Himmel gibt es eigentlich keine Spaltung. Aber trotzdem entsteht eine Spaltung wegen Jesus. Ist also Jesus der Spalter? Aber warum entsteht dann eine Spaltung wegen Jesus? Wo entstand die erste Spaltung wegen Jesus? Im Himmel selbst gab es eine Spaltung wegen Jesus. Ja? Der Satan kämpft gegen Michael. Warum gibt es also eine Spaltung wegen Jesus, wenn Jesus nicht das Problem ist? Warum gibt es eine Spaltung? Es gibt eine Spaltung, weil? Ja, wegen dem Satan und wegen dem großen Kampf, den er begonnen hat. Weil dieser große Kampf richtet sich gegen Jesus und deswegen wird es, solange es den Satan gibt und solange es die Sünde gibt und solange es den großen Kampf gibt, immer Spaltung geben, wo Jesus ist. Nicht, weil Jesus Spaltung bringt, sondern weil das gesamte Universum gespalten worden ist, sozusagen, unter den Engeln, über die Frage, wer Jesus ist und wie Jesus ist. Und deswegen sagt Jesus ganz deutlich, wo er wirklich in Realität, also der echte Jesus, wo er ist, wird es Spaltung geben. Nicht, weil Jesus sich das wünscht, aber weil hier genau die Konfliktlinie des großen Kampfes lang geht. Schauen wir ganz kurz ein paar Beispiele an in Matthäus. In Matthäus Kapitel 10. Matthäus Kapitel 10, dort Vers 34 und 35. Matthäus 10, Vers 34 und 35. Jesus sagt, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen sei, Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Also, ist Jesus der Friedefürst, ja oder nein? Verzeiht, ich muss was trinken. Jesus ist der Friedefürst. Und trotzdem weiß Jesus genau, dass wenn er auf der Erde ist, wenn er predigt, wird es Streit geben. Schwert. Ja? Schaut mal in Vers 35. Denn ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien mit seinem Vater und die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter. Die Konflikte, die geistlichen Konflikte, die entstehen, wenn der wahre Jesus offenbar wird, können durch eine Familie durchgehen. Weil es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder ich nehme Jesus an oder ich lehne ihn ab. Man kann bei Jesus nicht neutral, wenn Jesus offenbar wird, kann man nicht neutral bleiben. Denn Jesus zieht. Die Bibel sagt, wenn Jesus erhöht wird, sagt er, werde ich alle Menschen zu mir ziehen. Das ist eine Kraft am Wirken. Und entweder lässt man diese Kraft wirken, oder man widersteht ihr. Und diejenigen, die die Kraft wirken lassen, die werden zu Jesus gezogen. Und diejenigen, die dagegen kämpfen, die stoßen sich von ihm ab sozusagen. Und dadurch entsteht ein direktes Aufeinandertreffen all derer, die zu Jesus wollen und all diejenigen, die sich von Jesus distanzieren. Die werden buchstäblich auseinandergerissen. Und deswegen gibt es in der Familie, kann es in der Familie Streit geben, es kann in der Gemeinde Streit geben, wann immer das wahre Evangelium und der wahre Jesus beschrieben wird, verträgt es sich nicht mit dem, was der Satan tut, mit der Sünde. Und das hat Jesus genau gewusst. Natürlich enorm schade, weil Jesus sich wünscht, dass alle Menschen gerettet werden. Aber das ist die Realität des großen Kampfes. Und die sieht man jetzt hier auch. Jesus hat ein Angebot gemacht. Alle, die durstig sind, kommt alle her. Ihr könnt alle trinken, ja? Wer immer sie auch sind. Aber statt das anzunehmen, Jesus hat ja nicht gesagt, nicht wahr, ihr seid die Guten, ihr seid die Bösen. Jesus hat mit seinen Worten nicht gespalten. Er hat mit seinen Worten alle eingeladen. Aber diese Worte der Einladung, diese Worte der Liebe führen zu einer Spaltung. Und da sieht man, dass das Problem bei den Menschen ist, je nachdem, wie sie darauf reagieren. Und diese Spaltung, die war ja schon spürbar, als wir Johannes 7 angeschaut haben. Schaut mal in Johannes 7 ein paar Verse vorher, in Vers 12. Schon bevor Jesus aufgetreten ist beim Laubhüttenfest, als die Leute alle zusammengekommen waren in Johannes 7, Vers 12, da wird deutlich, dass es eine Spaltung sich anbahnte. In Vers 12 heißt es gab viel Gemurmel seinetwegen unter der Volksmenge. Etliche sagten, er ist gut, andere aber sprachen, nein, sondern er verführt die Leute. Ja, die sind also schon mit verschiedenen Ansichten zum Laubhüttenfest gekommen und ich vermute mal, ja, ich habe das jetzt nicht mal, weiß nicht, ob man das rauskriegen könnte, aber ich vermute mal, dass diejenigen, die schon eher positiv eingestellt waren, auch entsprechend positiv eingestellt blieben und dass ein Großteil derer, die schon mit Vorurteilen kam, eher dann abgestoßen gewesen ist. Das ist oft leider so, dass Menschen ihre Meinung nicht mehr ändern. Das ist eine ganz, ganz tragische Sache, wenn Menschen erstmal anfangen, sich eine Meinung gemacht zu haben, sie oft nicht mehr in der Lage sind oder nicht mehr bereit sind, sich vom Gegenteil überzeugen zu lassen, auch wenn es wahr ist. Das ist eigentlich eine ganz... Ich erinnere mich, der Eugene Pruitt hat uns mal eine Geschichte erzählt. Er war ja Lehrer an einer adventistischen Schule und hat da folgende Geschichte erzählt, die ist eigentlich sehr ernüchternd. Er hatte eine Klasse, eine Schulklasse, weiß ich, ob ich es schon mal erzählt habe, eine Schulklasse, und er hat sie unterrichtet und hat ihnen eine Hausaufgabe gegeben. Und die Hausaufgabe war, er wusste, es gibt unter den Eltern von den Schülern einige, die der Meinung waren, man sollte den Zehnten lieber an irgendwelche Missionare geben und an irgendwelche, sag ich mal, unabhängige Gruppen. Und andere waren der Meinung, nein, man sollte den Zehnten der Gemeinde geben. Ja, ihr wisst, da gibt es oft so Diskussionen, wo soll ich den Zehnten geben? Und er wusste genau, welche Eltern wie denken. Welche Eltern der Meinung waren, na, man kann den Zehnten irgendwo hingeben. Und einige Eltern haben gesagt, nee, der Zehnte gehört zur Gemeinde. Und er hat jetzt den Schülern, den Kindern die Aufgabe gegeben, waren schon ein bisschen älter, sie sollten einfach anhand der Bibel einmal herausfinden und das begründen, ob man den Zehnten der Gemeinde geben soll oder irgendwo anders hingeben kann. Und er hat ihnen gesagt, ich werde euch nicht beurteilen aufgrund eures Ergebnisses, also egal, ob ihr so oder so entscheidet, ich werde nur beurteilen, ob ihr gute Argumente habt und gut argumentiert. Ja, also egal, wie ihr denkt, Hauptsache, ihr habt eine gute Argumentation. Und ihr sollt ganz frei denken. Und er hat dann das sich angeschaut und hat gesagt, in jedes einzelne Kind in der gesamten Klasse hat genau das geschrieben, was seine Eltern auch glauben. Nicht ein einziges Kind, nicht ein einziger Jugendlicher war in der Lage sozusagen zu sagen, okay, ich denke mal was anderes. Und das zeigt, wie stark unsere Vorurteile sind oft. Alle schlagen die Bibel auf und jeder liest das, was er selbst denken möchte. Das ist also, und das sollte uns misstrauisch machen gegenüber unserer eigenen Meinung. Wir alle haben das Problem, dass wir unsere eigene Meinung für besser halten als die aller anderen Meinungen. Und wir sollen ja nicht die Meinung von anderen annehmen, aber wir sollen bereit sein, uns korrigieren zu lassen. Ja, insbesondere vom Wort Gottes. Aber es ist ein anderes Thema. Gehen wir noch ganz kurz, diese Spaltung, die ist nicht nur bei Jesus selbst gewesen, sondern wenn wir in die Apostelgeschichte gehen, Apostelgeschichte 14 und dort Vers 4, merken wir auch dort, wo Jesus gepredigt wird, gibt es eine Spaltung. Da, wo Jesus gepredigt wird, gibt es eine Spaltung, Apostelgeschichte 14 und dort Vers 4, aber die Volksmenge der Stadt teilte sich. Und die einen hielten es mit den Juden, die anderen mit den Aposteln. Ja, da kommt, Jesus ist gar nicht buchstäblich da, aber die Apostel kommen und sie predigen den wahren Jesus. Sie predigen das wahre Evangelium und das führt zu einer Spaltung. Und ich weiß nicht, ob ihr das schon erlebt habt, aber ich weiß das aus eigener Erfahrung. Wenn man den wahren Jesus predigt und die echte Botschaft, dann führt das nicht nur dazu, dass Menschen sich bekehren und dass Menschen erweckt werden und dass Menschen getröstet werden. Es führt auch dazu, dass es Spaltung gibt. Der Paulus sagt, es müssen ja Spaltungen durch sein. Weil es den großen Kampf gibt. Und deswegen, manchmal wird gesagt, man darf eine bestimmte Botschaft nicht predigen, weil sie polarisiert. Habt ihr vielleicht mal gehört, ja? Das darf man nicht predigen, weil das würde ja zur Spaltung führen. Und das stimmt dann, wenn es eine menschliche Botschaft ist. Wenn es eine menschliche Meinung ist. Und es gibt heute leider auch Menschen, die einfach mit einer menschlichen Meinung unterwegs sind und mit dieser menschlichen Meinung einen Spaltkeil treiben. Das ist vom Satan. Aber das wahre Evangelium wird auch Spaltung bringen. Und wenn wir dann das wahre Evangelium und die Endzeitbotschaft in den Hintergrund rücken, weil wir Angst vor der Spaltung haben, dann durchsäuern wir die ganze Gemeinde mit Sünde. Das ist letztendlich das Problem. Und deswegen hat Jesus sich niemals vor der wahren Spaltung gefürchtet, das Evangelium bringt. Denn alle, die aufrichtig sind, werden von Jesus angezogen. Ja, die Spaltung, die wahre Spaltung, die das Evangelium kommt, offenbart, die trennt quasi Schafe von Böcken. Wenn Menschen sich eine Botschaft überlegen, mit der sie spalten wollen, dann werden Schafe von Schafen getrennt. Ja? Aber das Evangelium spaltet Schafe von Böcken. Gut, aber gehen wir zurück zu Johannes 7. Was passiert jetzt? In Johannes 7 und dort Vers 44, wir haben also diese Spaltung in Johannes 7 und dort Vers 44. Schauen wir in Vers 44, wer mag das lesen? Johannes 7, Vers 44. Genau, das haben wir schon mal gelesen, oder? Schaut mal ein bisschen früher in Vers 30. Da heißt es, da suchten sie ihn zu ergreifen, aber niemand legte Hand an ihn, denn seine Stunde war noch nicht gekommen. Welche Stunde ist damit gemeint? Die Todesstunde. Nämlich, dass er in einem, und wie viel Zeit würde noch vergehen bis zu seiner Todesstunde? Ein halbes Jahr, genau. Es war noch ein halbes Jahr. Es waren jetzt 3 Jahre um von Daniel 9, aber 3,5 Jahre müssten es sein, ja. Und es gab viele, die sich gewünscht haben, dass er festgenommen wird, die sogar ihn entsprechende Pläne gelegt haben. Wir haben ja auch gelesen schon in Vers 32, dass da sie Diener abgesandt haben, die ihn ergreifen sollten, ja. Man hatte geplant, ihn zu nehmen, aber letztendlich zu fangen, aber niemand hat es letztendlich ausgeführt, weil Gott seine Hand davor gehabt hat. Und das ist interessant. Wenn der Satan kann so sehr wüten, wie er will, wenn ich und wenn du mit Gottes Willen übereinstimmst, dann kannst du erst sterben, wenn Gott es zulässt. Der Satan kann Himmel und Erde, kann alles Mögliche in Bewegung setzen. Wenn du mit Gottes Willen übereinstimmst, dann stirbst du dann, wenn Gott es für richtig hält. Ja? Und das ist eine interessante Sache und Jesus wusste das. Jesus wusste, ich habe noch ein halbes Jahr und deswegen hat er hier auch keine Furcht gehabt. Nun, Vers 45. Jetzt wird es interessant. Vers 45. Wer mag mal lesen? Vers 45. Genau, also das ist das, was wir gerade gesagt haben in Vers 32. Ja? Die obersten Priester hatten eigentlich sogar sich vorgenommen, wir ergreifen ihn jetzt, ja. Und haben sogar Knechte losgeschickt, die jetzt tatsächlich den Auftrag, die hatten Haftbefehl. Jesus steht dort im Laubhüttenfest in Jerusalem und wird mit Haftbefehl gesucht. Also das war wirklich eine gefährliche Situation. Da sieht man, wie sehr sie ihm schon nach dem Leben getrachtet haben. Und sie kommen jetzt zurück, ja, und zwar ohne ihn, ja. Und die wundern sich, ja, warum habt ihr nicht gebracht, was ist los? Und jetzt, die Antwort ist ganz außergewöhnlich. Was geben sie als Antwort? In Vers 46. Was ist die Antwort? Wer mag mal lesen? Vers 46. Genau. Also die kommen zurück, sind völlig überwältigt und die Pharisäer sagen, hey, wo ist Jesus? Ihr solltet ihn gefangen nehmen. Ja? Sagt uns, warum habt ihr nicht genommen? Und die sagen, nie hat ein Mensch so geredet wie dieser Mensch. Also, was hat sie fasziniert? Die Worte Jesu haben sie fasziniert. Also, die Worte Jesus haben eine solche Kraft, dass sogar jemand, der eigentlich sich vorgenommen hat, ihn gefangen zu nehmen, wenn er ein bisschen Offenheit hat im Herzen, überwältigt ist. Jetzt, wie sind denn die Worte Jesus? Wie hat denn Jesus gesprochen? Sagt uns die Bibel etwas darüber, wie Jesus gepredigt hat, dass man ja ein bisschen so einen Eindruck bekommt, was die so fasziniert haben könnte? Wie stellt ihr euch Jesus den Prediger vor? Was sagt die Bibel? Wie hat er gepredigt? Wie hat er gesprochen? Ja, voll des Heiligen Geistes, ja? Mit Vollmacht, sagt die Bibel. Genau, es gibt mehrere Dinge, die sie sagt. Schauen wir mal uns zwei an. In Lukas Kapitel 4. Also wir schauen uns erstmal, wie er gepredigt hat, und dann schauen wir uns an, was er gepredigt hat. In Lukas 4, dort haben wir die Worte in Vers 22. Lukas 4, Vers 22. Und alle gaben ihm Zeugnis und wunderten sich über die Worte der Gnade, die aus seinem Mund kamen und sprachen, ist dieser nicht der Sohn Josefs? Also, was sind das für Worte, die aus seinem Mund kommen? Worte der Gnade. Und es war so außergewöhnlich, dass sogar die Leute in seiner Heimat sich gewundert haben. Ja, sie verwundern sich über die Worte der Gnade. Wenn Jesus gepredigt hat, hat er nie so gepredigt, dass die Leute das Gefühl haben, dass er sie verdammt hat. Jesus hat immer mit Gnade gesprochen, mit gnädigen Worten. Das ist also ein Punkt. Das zweite ist in Matthäus Kapitel 7. Matthäus Kapitel 7 und dort Vers 29. Jetzt könnte man also ja denken, könnte der eine oder andere denken, vielleicht hat er so geredet, dass niemand sich... Lesen wir jetzt mal, was da steht. Matthäus 7, Vers 29. Das ist am Ende der Bergpredigt. Dort heißt es, denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat und nicht wie die Schriftgelehrten. Also ganz anders als die Prediger seiner Zeit. Und also was ist hier das Entscheidende? Wir haben gelesen, er hat gepredigt mit Worten der Gnade und er hat gepredigt mit... Was heißt Vollmacht? Er hat mit Vollmacht gepredigt. Wie stellt euch das vor? Was ist diese Vollmacht? Ja, genau, also das ging nicht ohne den Vater, werden wir gleich noch anschauen. Was hat Vollmacht bewirkt? Also was für einen Eindruck hat das auf den Hörer gemacht, wenn jemand mit Vollmacht predigt? Das geht ins Herz, genau. Jesus hat nicht gepredigt, gesagt, naja, also hier ist der Text und es könnte das bedeuten, es könnte auch das bedeuten. Ja, und hier habe ich noch gelesen, es könnte auch das bedeuten. Die Experten sind sich uneinig, ja. So, Jesus hat gesagt, es steht geschrieben. Ja, er hat das Wort gepredigt, so wie es ist, mit Überzeugung und nicht mit, es könnte sein, es könnte auch nicht sein. Die Pharisäer, die waren anders, ja, die haben so gepredigt, ja, hier Rabbi so und so sagt so und so und Rabbi so und so sagt so und so, ja, und das war halt zum Einschlafen, ja, und irgendwie. Aber Jesus hat mit Klarheit und mit Deutlichkeit gepredigt, mit Gnade, aber mit Überzeugung. Und die beiden Dinge sind interessant. Wenn Jesus gepredigt hat, war es nicht wischiwaschi, es war mit Kraft. Aber es war nie so, um die Leute zu zerstören und zu verdammen, sondern um sie aufzubauen. Ja, es gibt ja manchmal auch Leute, die predigen zwar mit Vollmacht, ja, boom, ja, aber man hat das Gefühl, man wird eher erschlagen, als dass man aufgebaut wird. Die Leute hatten nie das Gefühl, dass wenn Jesus gepredigt hat, dass sie erschlagen worden sind. Ja, die Soldaten kommen nicht zurück und sagen, das war ganz schön heftig, ja, der hat uns an die Wand gepredigt. Das sagen die nicht. Die sagen auch nicht, ah, das war irgendwie so ein bisschen so blumig. Die sagen, es war beeindruckend, das war kraftvoll, aber mit Gnade. Und das ist, glaube ich, das Ideal, das Jesus uns vorgelebt hat, wie wir auch die Botschaft verkündigen sollten. Und jetzt, was hat er gesagt? Das gucken wir uns ganz kurz nur an, in Jesaja 50, weil das finde ich so beeindruckend. Jesaja 50 und dort Vers 4, das ist eine messianische Prophezeiung, Jesaja 50 und dort Vers 4, dort heißt es, Gott, der Herr, hat mir die Zunge eines Jüngers gegeben. Was ist ein Jünger? Ein Schüler. Damit ich den Müden mit einem Wort zu erquicken wisse, er weckt morgen für morgen, ja, er weckt mir das Ohr, damit ich höre, wie Jünger hören. Also, wie hat Jesus seine Morgenandacht gemacht? Wie ein Jünger, wie ein Schüler. Und wer war sein Lehrer? Gott, der Vater, der durch die Bibel zu ihm spricht. Das heißt, wenn Jesus gepredigt hat, hat er nicht seine eigene Meinung gepredigt. Er hat auch nicht die Bibel genommen, um zu sagen, das ist meine Meinung und hier gibt es drei Bibeltexte, die das belegen. Sondern Jesus hat sich selbst, obwohl er der größte Lehrer aller Zeiten war, sagt Ellen White, als ein Schüler gesehen. Ein Schüler, der jeden Morgen gesagt hat, Herr, unterrichte mich. Lieber Vater, unterrichte mich. Und dann hat er gelernt am Morgen und hat den Tag über das gepredigt, was er von Gott, dem Vater, gelernt hat. Und das ist interessant. Weil wir würden ja denken, vielleicht, oh, das Besondere an meiner Predigt und das Besondere an meiner Rede sind ja meine eigenen Worte, ja? Meine eigenen Interpretationen, ja? mein eigener Stil, das macht das besonders. Aber Jesus war ganz anderer Meinung. Jesus hat festgestellt, das, was seine Predigt besonders machte, war, dass er einfach ein Kanal war für Gott, den Vater, der ihn jetzt gebrauchen konnte mit seiner Persönlichkeit. Das, was Menschen eigentlich am meisten fasziniert, sind nicht meine Gedanken oder deine Gedanken, sondern wenn sie Gottes Gedanken verstehen. Und dafür gibt es eigentlich Predigten, dass der Zuhörer nicht meine Gedanken oder die Gedanken von irgendjemandem anderen erfährt, sondern besser verstehen kann, was Gott selbst denkt. Und dazu müssen wir, die wir das Wort weitergeben, ob jetzt in einer Predigt, in der Bibelstunde, in einem Hauskreis, in einem Gespräch an der Tür, egal wo, wenn wir das Wort Gottes weitergeben, haben wir die allergrößte Kraft, wenn wir tatsächlich weitergeben, was wir gelernt haben und nicht unsere eigene Meinung sagen. Und das ist auch, glaube ich, so ein bisschen meine Sorge in der jetzigen Zeit, dass viele wohlmeinend ihre eigene Meinung kundtun über das und über jenes und meinen, sie müssen die Welt mit einer bestimmten Botschaft erreichen, die sich selbst zusammen recherchiert haben. Aber das hat niemals, und das wirkt vielleicht mal sensationell, es wirkt vielleicht beeindruckend, aber es hat niemals die Kraft und die Gnade. Und Menschen, die das dann hören und sagen, werden nicht sagen, werden niemals sagen, oh, niemals hat ein Mensch so geredet wie dieser Mensch. Aber bei Jesus haben sie das gesagt. Ich finde das so beeindruckend, dass der Jesus, der Mensch, der sich entschieden hat, nichts alleine zu sagen, sondern nur das, was er hört. Von dem haben die anderen gesagt, das war das Außergewöhnlichste, was je ein Mensch gesagt hat. So, ist so beeindruckend, oder? Das heißt, wenn du Menschen beeindrucken möchtest mit dem Wort, mit deiner Predigt oder mit deiner Bibelstunde, dann musst du einfach nur dich entscheiden, das zu sagen, was Gott dir gesagt hat. Das kann jeder, nicht wahr? Man muss nicht erst darauf hoffen, dass manche Leute denken, sie müssen irgendwie erstmal einen Kurs in Rhetorik machen, ja, oder irgendwie sich weiterbilden. Das ist gar nicht der Punkt. Das kann eher hinderlich sein. Genau. Aber jetzt schauen wir, was die Pharisäer sagen. Also selbst die Soldaten waren beeindruckt. Die waren tief beeindruckt von den Worten Jesu. Ja, und auch wir sollten uns Zeit nehmen, auf Jesu Worte zu hören, weil also zumindest geht es mir so, immer wenn ich mir Zeit nehme, besonders auf Jesus zu achten und auf seine Worte, bin ich echt beeindruckt. Beeindruckt von dem, was ich dort alles sehe und höre und was ich verstehe, was mir vorher nicht klar war. Ja, ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber wenn man sich Zeit nimmt mit Jesus, kann man nicht anders als beeindruckt zu sein, wenn man offen ist. Und jetzt schauen wir, was die Pharisäer sagen in Vers 47. Ihre direkte Reaktion darauf, dass hier die Diener sagen, nie hat ein Mensch so geredet wie dieser Mensch. Übrigens, das heißt, es gibt keinen besseren Lehrer als Jesus. Ja. Weder Aristoteles, noch Konfuzius, ja, noch irgendwelche weisen Philosophen oder Wissenschaftler. Niemals hat ein Mensch so geredet wie Jesus. Und den besten Lehrer, den wir haben können, für unser Herz, für unseren Intellekt, für alles, ist Jesus. Jetzt die Reaktion der Pharisäer, Vers 47. Genau, seid auch ihr verführt worden. Das heißt, also was lernen wir über die Pharisäer an dieser Stelle? Was sagt uns das über die Pharisäer, diese Antwort? Sie denken, dass Jesus ein Verführer ist. Ja? Sie halten Jesus für einen Verführer. Und das heißt, wie offen sind sie noch für seine Worte? Sie sind nicht nur, also ich meine, das sind ja Leute, jetzt ihre eigenen Leute, die sagen, hey, sag mal, also das solltet ihr euch mal anhören, ja? Schau mal hier. Ja? Sie sind, wenn man anfängt, das Wirken Gottes für das Wirken Satans zu halten, dann ist man auf extrem gefährlichem Boden. Weil dann kommt man an einen Punkt dran, wo man nicht mehr erreicht werden kann. Weil das Wirken des Heiligen Geistes als gefährlich betrachtet wird. Und wisst ihr noch, wo Jesus schon mal sowas angesprochen hat? Das war in Matthäus 12. Vielleicht könnt ihr euch daran noch erinnern. In Matthäus 12, da hatte er Dämonen ausgetrieben. Und was haben damals die Pharisäer gesagt? Ganz genug, durch Baalsebub, nicht wahr? Wenn man also das Wirken Jesu mit Verführung und sozusagen als satanische Verführung bezeichnet, dann wird ja Folgendes passieren. Jedes Mal, wenn Gott seinen Geist sendet, werde ich es ablehnen, weil ich denke, es ist Verführung. Das heißt, Satans größtes Ziel besteht darin, Menschen einzureden, dass das, was ihnen hilft, in Wirklichkeit ihnen schadet. Und Jesus hat dann auch sehr deutlich davor gewarnt. Ihr wisst vielleicht noch in Vers 31, darum sage ich euch, jede Sünde und Lästerung wird den Menschen vergeben werden. Aber die Lästerung des Geistes wird den Menschen nicht vergeben werden. Warum? Das ist diese Lästerung des Geistes. Wenn Gottes Geist wirkt, ja, und ich aber sage, das ist eine Verführung, dann baue ich eine Mauer auf, durch die selbst der Geist Gottes nicht hindurch kann. Weil Gott ein solcher Gott der Liebe ist, dass er mich niemals zwingen wird. Er wird niemals meinen Willen brechen. Er wird niemals mich beglücken gegen meinen Willen. Und deswegen ist das so gefährlich. Und da sieht man, wie weit die Pharisäer hier schon auf dem Weg der Sünde gegen den Heiligen Geist waren. Sie halten Jesu Worte für Verführung. Und übrigens, das wird man später sehen, auch in Matthäus 27, als Jesus tot gewesen ist, ja, als er gestorben ist. Wisst ihr, wie sie dann dem Pontius Pilatus überzeugen, dass man eine Wache braucht am Grab? Sie sagen dann in Matthäus 27, wir erinnern uns, dass dieser Verführer sagte, als er noch lebte, nach 3 Tagen würde er auferstehen. Und da ziehen sie diesen Gedanken, dass Jesus die Menschheit verführt, sogar noch über seinen Tod hinaus und sagen, naja, vielleicht führen ja seine Jünger die Verführung weiter und deswegen müssen wir dem einen Riegel vorschieben. Das hatte sich so festgesetzt, dass selbst als sie am Kreuz von Golgatha standen und die Finsternis erlebt haben und das Erdbeben und die Worte von Jesus, die sogar den heidnischen Soldaten dazu gebracht haben, zu sagen, das ist Gottes Sohn, haben diese Pharisäer am Ende immer noch gesagt, er ist ein Verführer. Und glaubt mir, wenn man am Kreuz von Golgatha stand und Jesus gesehen hat und die Worte gehört hat, dabei war und dann sagt, Jesus war ein Verführer, dann gibt es nichts in diesem Universum, was einen retten kann. Was soll man da noch tun, nicht wahr? Und das zeigt sich dann, wenn der Heilige Geist dann ausgegossen wird, nicht wahr, dass sie wiederum es ablehnen. Ja, es gibt zwar ein paar Priester, die es annehmen, aber die große Mehrzahl der Obersten lehnt es ab. Das ist sozusagen das Letzte, was Gott noch tun kann, die Ausgießung des Geistes in Fülle und dann ist es vorbei. Und das zeigt, wie gefährlich es ist, Jesus abzulehnen, weil man sich immer weiter verhärtet und irgendwann kann selbst Gott nichts mehr tun, um unser Herz noch zu erreichen. Und deswegen ist die Geschichte so tragisch. Übrigens, wenn wir in Johannes 7 sind, in Johannes 7, haben wir davon gelesen, nicht wahr? Es gab damals schon am Anfang des Festes Leute, die der Meinung waren, Jesus verführt die Leute. Schaut mal in Vers 12. In Vers 12, es gab viel Gemurmel seinetwegen unter der Volksmenge. Etliche sagten, er ist gut. Andere aber sprachen, nein, sondern er verführt die Leute. Das war also, da sieht man, die Meinung der Pharisäer hat sich schon verbreitet im Volk. Da gab es etliche, die waren echter Meinung, Jesus ist ein echter Irrlehrer, wir müssen uns vor ihm hüten. Und wenn man erstmal denkt, das ist ein Irrlehrer, der will was Falsches, ein falscher Prophet, wenn man erstmal so weit ist, dann ist man für Argumente auch nicht mehr offen. Weil dann jedes scheinbar positive Argument nur eine Gefahr darstellt, weil man ja eventuell noch überzeugt werden könnte von dem Irrtum, in Anführungsstrichen. Also das war wirklich gefährlich. Kennt ihr noch eine Geschichte, wo jemand, der das Volk Gottes bedroht, sagt, lasst euch bloß nicht verführen von dem, der sagt, Gott wird euch retten. Kennt ihr Geschichte, wo jemand vor den Toren Jerusalems steht und sagt, ja, euer König sagt, dass Gott euch retten wird, aber lasst euch nicht von ihm verführen. Das ist in Jesaja, nicht wahr? Als der Rabschakeh von Sanherib, dem assyrischen König, da vor den Toren steht und sagt, nicht wahr, kommt zu mir heraus, ich führe euch in ein anderes Land. Und Hiskia hat gesagt, antwortet ihm nichts. Dann sagt er, Sanherib, lasst euch nicht von Hiskia verführen. Wenn er sagt, dass Gott euch retten wird, ist das nur Verführung. Aber was Verführung? Nein, es war die Wahrheit. Ein Engel des Herrn ist gekommen und hat 137.000, ja, über 100.000 Soldaten der Assyrer getötet. Vers 48, Johannes 7, Vers 48. Den Vers schaffen wir heute noch. Und den Rest machen wir dann das nächste Mal. Johannes 7, Vers 48. Mag den jemand lesen? Genau. Glaubt auch einer von den Obersten oder von den Pharisäern an ihn? Wie nennt man so eine Frage? Was ist das für eine Frage? Oh, das ist Zweifel, ja? Und wie nennt man diese Art von Frage? So. Also, wollen die eine Antwort hören? Ja, genau, das ist der Inhalt. Das ist eine rhetorische Frage, oder? Das ist eine rhetorische Frage, die deutlich macht, niemand von den Obersten, niemand von den Gelehrten, niemand von den Theologen, von den Studierten, von der Elite, von der Crème de la Crème, niemand von denen glaubt an ihn. Stimmt das? Fast aber nicht ganz, werden wir nächstes Mal sehen. Ja, da taucht gleich jemand auf, der zu den Allerhöchsten gehört, der sagt, aber da kommen wir das nächste Mal zu. Aber sie fragen, glaubt einer von den, übrigens, im Griechischen heißt es eigentlich wörtlich, glaubt einer von den Obersten an ihn? Oder etwa von den Pharisäern? Also es geht erst um die Obersten und das ist die rhetorische Frage, natürlich nicht. Und etwa von den Pharisäern? Auch nicht. Ja, das ist eigentlich so in zwei Stufen gedacht, weil es natürlich mehr Pharisäer gibt als oberste Priester. Und schaut mal in Vers 26. Da haben wir auch wiederum gesehen, wie stark der Einfluss der Obersten auf das Volk ist. Und siehe, er redet öffentlich und sie sagen ihm nichts. Haben etwa die Obersten wirklich erkannt, dass dieser in Wahrheit der Christus ist? Ja, die Volksmenge, die hat sich gefragt, ja, wie stehen die Obersten zu ihm? Für viele Menschen war es wichtig zu wissen, was sagt der und der dazu? Und das gibt es heute auch noch. Es gibt heute noch viele Menschen, die glauben etwas, weil es Bruder X gesagt hat. Oder sie glauben etwas nicht, weil Bruder Y davor gewarnt hat. Und sie werden nicht die Zeit sich nehmen, oder sie nehmen sich nicht die Zeit, zu schauen, was die Bibel selbst sagt. Ja, und das ist eine echt gefährliche Sache. Also die Elite glaubt hier nicht an Jesus und hält sich für den Maßstab. Was hatte Jesus darüber gesagt? Schaut mal Matthäus 11. Matthäus 11 und dort Vers 25. Das ist ganz interessant, weil Jesus hat natürlich das kommen sehen. Glaubt ihr, dass das heute auch noch so ist? Dass viele Menschen, die sehr intellektuell begabt sind und sich für was besonders Kluges halten, dass sie Jesus nicht erkennen? Ich glaube, es ist heute noch genauso. Matthäus 11, Vers 25. Zu jener Zeit begann Jesus und sprach, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies vor den Weisen und Klugen verborgen und es den Unmündigen geoffenbart hast. Also was sagt Jesus über Gott, den Vater? Ja, ganz genau. Mit anderen Worten, als Gott, der Vater, sich überlegt, ich habe hier große Wahrheit zu vermitteln, große Erkenntnis. Wem soll ich sie geben? Oh, da ist ein Theologe im Sanhedrin. Nee, den nehme ich nicht. Oh, da ist ein gelehrter Pharisäer, der kennt die Bibel auswendig. Nee, den gebe ich nicht. Da ist jemand, der ist ganz klug in Gesetzestexten. Dem gebe ich sie nicht. Aber da ist ein Fischer vom See Genezareth. Dem gebe ich diese Wahrheit. Den lasse ich sie erkennen. Wir denken manchmal, dass man erst eine besondere Ausbildung braucht, um besondere Wahrheiten von Gott zu erkennen. Aber das, was Petrus erkannt hat, nicht wahr, als Jesus sagt, das hat dir der Vater im Himmel offenbart, das hat er nicht gelernt im Theologiestudium, auch nicht an einer Schule, das hat er gelernt, indem er Jesus nachgefolgt ist. Und das bedeutet für uns, erstens, es ist nicht so entscheidend, wie viel ich intellektuell weiß, oder kann. Entscheidend ist, dass ich Jesus nachfolge. Und es bedeutet auch, dass ich mich nicht einschüchtern lassen muss von Leuten, die irgendwie viele Titel haben und viele akademische Abschlüsse. Nun, wir wollen immer freundlich sein. Und wenn sich ein Theologe zu Jesus bekehrt, dann ist es eine Kraft, nicht wahr? Also es gibt ja so Paulus, ja? Der hat nicht umsonst über die Hälfte der neutestamentlichen Briefe geschrieben. Also wenn ein Theologe sich zu Jesus bekehrt, doppelt gut, ja? Aber lieber ein Bauer mit Jesus als ein Theologe, der nur die Bibel kennt, aber nicht Jesus. Und das ist total entscheidend für uns, dass wir das verstehen. Paulus hat das verstanden. Paulus, der selbst so theologisch gebildet war, hat genau gewusst, dass es nicht darauf ankommt, wie groß die intellektuellen Fähigkeiten sind. Schaut mal in 1. Korinther 1, Vers 20. Die Welt hat so ihr System, nicht wahr? Man muss sozusagen einen Abschluss nach dem anderen machen, um irgendwie so, nicht wahr, immer angesehener zu sein. Aber schaut mal, was Paulus sagt in 1. Korinther 1 und dort ab Vers 20. 1. Korinther 1, Vers 20. Und das ist eine ziemlich beeindruckende Passage. Es lohnt sich, das genauer zu studieren. Dort sagt er, wo ist der Weise? Wo der Schriftgelehrte? Wo der Wortgewaltige dieser Weltzeit? Hat nicht Gott die Weisheit dieser Welt zur Torheit gemacht? Also zur Zeit von Paulus gab es ja kluge Leute. Es gab Philosophen. Es gab Rhetoriker. Ja, die Griechen waren Meister in der Rhetorik, in der Dialektik, in der Philosophie, in der Wissenschaft. Ja. Die Römer hatten enorme Fähigkeiten, was so juristisches Denken angeht. Es gab die Theologen in Jerusalem. Und Paulus, der das alles kannte und wusste, und man weiß ja auch, man merkt ab und zu, dass er wirklich auch sehr gebildet war. Man sieht, wie er theologisch argumentieren kann. Man sieht, wie er auch griechische Philosophen kannte. Er sagt, wo sind die jetzt? Ja? Keiner von denen hat Jesus erkannt. Keiner von denen hat uns irgendwie zu Jesus gebracht. Das, was wirklich wichtig war im Leben, haben die alle nicht verstanden. Und dann sagt er in Vers 21, denn weil die Welt durch ihre Weisheit Gott in seiner Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott durch die Torheit der Verkündigung, diejenigen zu retten, die glauben. Also er sagt, die alle menschliche Philosophie, alle menschliche Wissenschaft, so wertvoll sie für sich genommen sein mag, kommt nicht dazu, Gott zu erkennen. Und deswegen kann Gott sie nicht gebrauchen. Stattdessen gebraucht Gott die Predigt. Die törichte Predigt. Ja? Also die Torheit der Verkündigung. Übrigens nicht die Verkündigung von Torheit. Das ist ein Unterschied. Ja? Gott hat die Torheit der Verkündigung gegeben, aber nicht die Verkündigung von Torheit. Wir sollen keine Dummheiten predigen, aber wir predigen ist jetzt nicht etwas, was angesehen in der Welt ist, oder? Und dann heißt es in Vers 22, während nämlich die Juden ein Zeichen fordern und die Griechen Weisheit verlangen, verkündigen wir Christus den Gekreuzigten, den Juden ein Ärgernis, den Griechen eine Torheit, denen aber, die berufen sind, sowohl Juden als auch Griechen, verkündigen wir Christus Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Ja, also was er sagt ist, die Griechen, die wollen Weisheit haben, die wollen Philosophie haben. Und wenn sie dann eine Predigt hören, sagen sie, das ist ja nur eine Predigt. Ja, wo sind da die Fußnoten? Ne? Wo ist da die Dissertation? Wo sind die gelehrten Kommentare? Ja, das ist zu billig, zu einfach. Aber er sagt, alle, die aufrichtig sind, die hören plötzlich die Weisheit Gottes. Die merken, dass das, was gepredigt wird, das Wort Gottes, stärker und tiefer ist und eigentlich viel intellektuell ansteckender sozusagen oder stimulierender als alle Philosophie. Es ist Gottes Weisheit. Und das ist das Kuriose, dass die größten Erkenntnisse der Menschheit nicht von den Klügsten gegeben werden, sondern von den Treuesten. Die größten Erkenntnisse, die ein Mensch erlangen kann, bekommen nicht die, die besonders klug sind, sondern die, die Gott besonders lieben. Und das ist was, worüber Paulus sich so freut. Denn er kennt ja beide Seiten, er kann das beurteilen. Und dann sagt er hier, übrigens das Gleiche ist mit der Kraft, nicht wahr? Die Juden wollen immer Zeichen, weil sie irgendwelche Kraftwirkungen sehen wollen, aber Jesus ist die eigentliche Kraft, das ist das eigentliche Wunder. Er ist Gottes Kraft. Und dann in Vers 25, denn das Törichte Gottes ist weiser als die Menschen und das Schwache Gottes ist stärker als die Menschen. Seht doch eure Berufung an, ihr Brüder, da sind nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Vornehme, sondern das Törichte der Welt hat Gott erwählt, um die Weisen zu Schanden zu machen und das Schwache der Welt hat Gott erwählt, um das Starke zu Schanden zu machen. Das hat mir mal vor vielen Jahren schon sehr viel geholfen, dieser Abschnitt, um deutlich zu machen, das hat mir geholfen zu verstehen, Gott braucht nicht viele, nicht starke, nicht kluge, er braucht Menschen, die ihn lieben. Und wenn Menschen ihn lieben, kann er durch sie Dinge erreichen, die er auch durch die Klugen und die Starken und die Mächtigen und die Reichen nicht erreichen kann. Und deswegen ist es wichtig, dass wir Jesus kennen und uns nicht auf Menschen verlassen. Das ist so entscheidend. Und dass wir uns auch nicht schämen, weil wir sagen, ach naja, bei uns in der Gemeinde sind jetzt nicht so viele Kluge oder nicht so viele Gebildete oder nicht so viele Reiche und nicht so viel Angesehene und nicht so viel Einflussreiche, sondern wir sind vielleicht nur ganz gewöhnliche Menschen. Aber gerade durch die Gewöhnlichen kann Gott das Allermeiste bewirken. Und im Himmel und auf der neuen Erde wird noch genügend Ruhm für alle die sein, die ihn lieben und ihm treu sind. Wollen wir noch gemeinsam niederknien und beten? Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von ganzem Herzen Dank sagen, dass wir sehen können, wie Menschen auf Jesus reagiert haben. Und dass wir sehen können, dass wenn wir unser Herz offen ist, wir Worte der Gnade und der Vollmacht von Jesus hören können. Und Herr, wenn wir ehrlich sind, dann wissen wir, durch nichts in dieser Welt, durch kein Buch, durch keinen Menschen, durch keine Worte von irgendjemandem, sind wir so in unserem Herzen angesprochen worden, wie durch das, was Jesus uns schon in unserem Leben gezeigt hat. Und ihm wollen wir folgen von ganzem Herzen. Und ganz egal, ob viele oder wenige ihm folgen, ob Reiche oder Arme, Kluge oder Bauern, Herr, du weißt genau, was wir persönlich brauchen. Und bei dir ist alle Weisheit. Und so wollen wir alles, was wir sind und haben, unsere Fähigkeiten, unsere Gaben und Talente in deine Hand legen. Und ich bitte, dass du uns gebrauchst zu deiner Ehre. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen.